Kapitel 2. In dem sich unser Protagonist Ian in unheilvoll freiem Fall befindet. Unsere Geschichte beginnt nicht mit dem verhängnisvollen Sprung eines Goldfisches namens Ian vom Balkon im 27. Stock, wo er, soweit er es begreifen kann, nur einen Augenblick zuvor noch von seinem Glas aus den Ausblick auf die Skyline des Stadtzentrums genossen hat. In den langen Schatten der späten Nachmittagssonne bildet die Skyline einen Palisadenzaun aus Häusern. Die einen tragen staubrosa Glasfassaden, die eine marsianische Sonne reflektieren, andere sind graublaue Spiegel und wieder andere einfache Beton- oder Backsteinklötze. Es gibt Büro-Turmthrone, die stolz ihr Firmenlogo als Krone tragen, und es gibt Hotels und Wohngebäude, deren vertikale Linien durch stachlich abstehende Balkone wie gerippt erscheinen. Sie alle sind nach einem Raster in den Boden gerammt worden, das eine gewisse Ordnung in ihr unterschiedliches Erscheinungsbild bringt. Ian blickt über diesen megalithischen Blumengarten aus Wolkenkratzern hinweg und sieht nur so viel an Wunderbarem, wie sein Geist erfassen kann. Er ist ein Goldfisch, dem sich eine Vogelperspektive auf die Welt bietet. Ein Goldfisch, der von seiner erhöhten Position aus die Sicht Gottes erlebt. Eine Sicht, die vergeudet ist an ein Gehirn, das nicht begreifen kann, was es betrachtet, was aber diesen Ausblick im Grunde noch viel wunderbarer macht. Ian springt erst in Kapitel 54 vom Balkon, als ihm eine tragische Folge von Ereignissen die Chance eröffnet, seinem wässrigen Gefängnis zu entfliehen. Trotzdem fangen wir aus diversen Gründen mit Ian an. Der erste ist, dass er als entscheidendes Element die Menschen verbindet. Der zweite ist, dass ihm Ort und Zeit aufgrund der beschränkten Kapazität seines Fischhirns wenig bedeuten, welches beides fortwährend immer neu entdeckt. Ob er gerade jetzt fällt oder 15 Minuten später oder 15 Minuten früher, ist vollkommen egal, weil Ian weder Zeit noch Ort begreifen kann, noch die Reihenfolge, mit der das eine das andere bedingt. Ians Welt ist eine Reproduktion von Ereignissen ohne logische Abfolge, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. In diesem Moment zum Beispiel, zu Beginn seiner Laufbahn als zyprinider Klippenspringer, erinnert sich Ian, dass sein nasses Zuhause immer noch auf einem gebraucht gekauften Klapptisch mit abblätternder grüner Farbe steht. Abgesehen von ein paar Kieselsteinchen, einer pinkfarbenen Plastikburg, einer Schicht Algen an der Glaswand und seinem Mitbewohner Troy der Schnecke, ist das Glas jetzt leer. Eine rasant wachsende Strecke leerer Luft entsteht zwischen dem Glas und seinem ehemaligen Bewohner. Ian ist egal, dass dieses Ereignis erst in Kapitel 54 erfolgt, weil er bereits vergisst, wie es zustande kam. Gleich wird er auch das Glas vergessen, in dem er über Monate hinweg gelebt hat. Er wird die alberne, pinkfarbene Burg vergessen. Mit der Zeit wird der mäßig erträgliche Troy nicht nur zur fernen Erinnerung werden, er wird ganz und gar aus Ians Bewusstsein verschwinden. Es wird sein, als hätte er nie existiert. Während er an einem Fenster im 25. Stock vorbeisaust, erhascht Ian einen Blick auf eine Frau von mittlerem Alter und beachtlicher Größe, die durch ein Wohnzimmer schreitet. Es ist der kurze Blick, ein flüchtiger Blitz im Geist einer Kreatur ohne Gedächtnis, auf eine Frau in einem wunderschönen Abendkleid, deren elegante, anmutige Bewegungen dem Kräuseln und Fließen des edlen Materials entsprechen, aus dem die Robe geschneidert ist. Das Gewand ist von einem überwältigenden Rot. Ian würde es Kaminrot nennen, wenn er das Wort dafür wüsste. Die Frau bewegt sich mit dem Rücken zu Ian, der den Schnitt des maßgefertigten Kleides bewundert und wie er ihre üppige Figur betont, die Mulde ihres Rückgrats zwischen den muskulösen Schulterblättern. Sie ist gerade dabei, einen Couchtisch zu umrunden. Die Art, wie sie sich bewegt, verrät eine gewisse Schüchternheit sowie einen Anflug von Panik. Ihre Füße sind leicht nach innen gestellt, ihre Knie berühren sich sanft. Die Hände hält sie auf einer Seite ineinander verschränkt, dabei liegt ein Arm entschuldigend über ihrem Bauch und der andere ruht auf ihrer Hüfte. Ihre Finger sind zu einem Nest verknotet. In der Mitte des Wohnzimmers steht ein stämmiger Mann. Er streckt einen stark behaarten Arm nach der Frau aus und sieht sie mit leuchtenden Augen an. Sein Gesicht strahlt Ruhe aus, was einen Gegensatz zur Nervosität der Frau bildet. Auf seinen Lippen liegt der Anflug eines Lächelns. In seinem Blick liegt etwas, das sich wie die Umarmung eines geliebten Menschen anfühlt. All das zieht blitzartig vorüber, während Ian auf dem Weg zu seiner Höchstgeschwindigkeit den 25. Stock passiert. Mit der Vernunft eines Goldfisches kann Ian das seltsam Göttliche an der Existenz einer konstanten linearen Beschleunigung nicht begreifen. Könnte er es, würde er über die schöne und messbare Ordnung staunen, die die Schwerkraft im Chaos der Welt auferlegt, die partnerschaftliche Harmonie zwischen einer konstanten Beschleunigung und einer Höchstgeschwindigkeit, die alle Objekte im freien Fall erreichen, aber nicht durchbrechen. Ist diese universelle Größe tatsächlich göttlich oder bloß reine Physik? Und könnte sie, falls Letzteres, doch das Werk des Ersten sein?